Hier ist WDR5 mit dem Tagesschau-Remix.
Und jetzt bringen wir eine andere Meldung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will die Förderung von Solarstrom zurückfahren. Nach den Plänen von Umweltminister Röttgen sollen die Subventionen in diesem Jahr noch einmal um 25% sinken. Solarstrom, so Röttgen, sei mittlerweile für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken viel zu gefährlich. Und diese seien nun einmal die Eckpfeiler der Regierungspolitik. Die Spendenbereitschaft der Atomindustrie bezeichnete Röttgen als Meilenstein. Und zwar auf dem Weg zur Bananenrepublik.
Vielen Dank an die Kollegen der Tagesschau. Ob es jetzt bei den Atomfredis wirklich so war, dass da Gelder geflossen sind für Atom gegen Solar, ist jetzt erstmal eine völlig haltlose Unterstellung, aber ich meine, kann man es ausschließen? Wir befinden uns ja gerade dank der FDP am Beginn einer neuen Ära, in der politische Entscheidungen endlich wie jede andere Ware auch frei am Markt gehandelt werden können. Also in dem Sinne, oben 1 Million Euro in den Volksvertreter reinwerfen, unten eine Mehrwertsteuersenkung rausholen. Ein gerechtes und vor allem sehr transparentes Prinzip, das die FDP eingeführt hat. Seltsamerweise verlieren die Liberalen seitdem in den Umfragen, obwohl die FDP doch genau das macht, was man auch vor der Wahl von ihr erwarten konnte. Ein Widerspruch, den nur wenige erklären können.
Komport Nummer 196, Hartz IV fassungswidrig. Hallo und herzlich willkommen zum 196. Komport, den ich am heutigen, mal wieder eklig kalten und jetzt auch schneienden Freitag, dem 12. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:04.
Jawohl, ja. Themen. Wieder dem gewohnten Dreierblock, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Space. Jetzt muss ich doch gleich nochmal ins Outline reingucken. Was gibt es denn da noch so zu wissen drüber? Das Intro habe ich geklaut aus der Spaß 5 Sendung vom 28. Januar 2010. Weil ich da spontan drüber schmunzeln musste und dachte, hey, das nehme ich einfach mal mit. Ansonsten gibt es, wie gesagt, zwei Teile Politik, ein Teil Space und Tech, weil ja auch das Shuttle wieder shuttelt. Und was ihr euch jetzt gerade wirklich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Space, Mafia und Atom, in der sich Atommeldungen, Mafia-Meldungen und was Neues aus dem Space versteckt, zusammen mit einem App-Date, was ich diesmal allerdings nicht App-Date nenne. Angeblich soll das minus 2 Grad und partly sunny sein. Glaube ich nicht. Ich meine, die minus 3 Grad, die sich wie minus 11 anfühlen, glaube ich auch nicht so ganz, aber hey. Es schneit. So, da bin ich dann wieder. Gerade iPhone schon in der Tasche verstaut. Und dafür den Touch-iPod, den wetterfesteren von den beiden, aus der Tasche rausgeholt. Deswegen jetzt auch gerade kein Internet in meinen Fingern. Sondern nur ein Gerät, was nur über WLAN Internet hat. Aber ja, da bin ich dann jedenfalls wieder. Mit einer Meldung, die ich eigentlich auch letzte Woche schon hätte gehabt haben können, weil die Meldung als solche ist letzte Woche schon da gewesen. Nämlich Google arbeitet mit der NSA zusammen, um die chinesischen Hacker zu finden. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum ausgerechnet die Firma, die von sich verkündet, don't be evil sei ihr Motto, mit dem schnorcheligen Schnorchelgeheimdienst der USA zusammenarbeitet. Und die NSA, die würde Google helfen, oder die soll Google helfen, einen Major Corporate Espionage Attack zu analysieren, also halt die große Schnüffelei zu untersuchen und according to cyber security experts familiar with the matter, bla bla. The objective is to better defend Google and its users from future attack. Ja, aber nicht vor der NSA. Und ob die sich bei der Gelegenheit dann gleich noch ein paar Hintertüren einbauen lässt, steht da natürlich auch nicht. Dann gibt's eine Meldung, lokale iPhone-Werbung verboten. Apple hat da wohl irgendwie eine Mail an iPhone-App-Entwickler verschickt, so frei nach dem Motto, ja, ist ja ganz nett, dass ihr Location-Based Services einsetzt, aber wenn ihr die nur für die Werbung benutzt, dann lehnen wir die App ab. So, wenn ihr also was Location-basiertes machen wollt, dann macht irgendwas Sinnvolles, dann ist Werbung, die Location-Based arbeitet, auch in Ordnung, aber nicht, wenn die Location nur benötigt wird, um die Werbung zu recht zu schnitzen. Ja. Ist auch vom Freitag. MS Innovation hatte ich eigentlich auch letzte Woche schon gesehen. Gab es diverse Quellen. Ich habe mir hier einfach mal Golem kopiert. Der ehemalige Microsoft Vice President Dick Brass hat Microsoft wegen Innovationsfeindlichkeit kritisiert. Neue Ideen wie der Tablet-PC seien vom Office-Spartenchef blockiert worden. Wegen dieser Strukturen gewinne Apple immer mehr Marktanteile. Brass hat seinen einstigen Arbeitgeber in einem Kommentar in der New York Times scharf angegriffen, Microsoft sei zu einem plumpen, nicht innovativen Unternehmen geworden. Die Produkte Microsofts würden verspottet, oft zu Unrecht, manchmal aber auch aus gutem Grund. Der Konzern verliere bei Webbrowsern 11.55 Uhr. Wo war ich? Auch richtig, bei der vorbeirauschenden S-Bahn. Die übrigens Schnee aufwirbelt. Ja, so. Der Konzern verliere bei Webbrowsern, High-End-Notebooks und Smartphones Marktanteile, während Apple weiterhin bei vielen Produkten zulege. Die Zukunft der Firma sei deshalb ungewiss, so Brass, der von 97 bis 2004 für den Weltmarktführer gearbeitet hatte. Die Frage sei, warum das bekannteste und finanzstärkste IT-Unternehmen der USA keine Zukunftsprojekte mehr initiieren könne. Beispiele für verpasste Produktinnovationen seien der Apple Tablet Computer iPad, der E-Book-Reader Kindle von Amazon, Smartphones wie BlackBerry und iPhone, Suchmaschinen wie die von Google, digitale Musiksysteme wie iPod und iTunes oder populäre Webdienste wie Facebook und Twitter, zählte bereits auf. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen hat Microsoft nie ein echtes System für Innovation entwickelt. Einige meiner ehemaligen Kollegen argumentieren sogar, dass es in Wirklichkeit ein System entwickelt hat, um Innovationen zu verhindern, sagte Brass. Ein Beispiel dafür sei ClearType, Microsofts Implementierung für Subpixel Rendering, was die Schriftdarstellung auf Displays verbessern soll. Diese visionäre Technik seiner Gruppe haben andere Microsoft-Abteilungschefs verärgert, die sich von unserem Erfolg bedroht fühlten, sagte Brass. Entwickler aus der Windows-Sparte hätten deshalb fälschlicherweise behauptet, ClearType lasse die Anzeige verrückt spielen, wenn bestimmte Farben verwendet würden. Der Leiter der Office-Abteilung habe die Auffassung vertreten, ClearType sei unscharf und bereite ihm Kopfschmerzen. Der Leiter der Sparte für mobile Geräte hätte zwar Unterstützung für ClearType zugesagt, wollte aber das Programm und das Entwicklerteam in seinem Bereich eingliedern und selbst kontrollieren. Im Ergebnis sei über ein Jahrzehnt vergangen, bis eine voll funktionierende Version von ClearType in Windows integriert wurde. Und das andere Beispiel, was er da nennt, ist, Microsoft hatte das Konzept, Tablet-Geräte zu machen, ja auch schon vor einiger Zeit, aber irgendwie der Office-Chef fand das nicht toll. Und deswegen hat der das Ding ausgebremst. Deswegen gibt's bis heute keine funktionierende, ordentliche Eingabemethode in die Office-Anwendungen unter Nintendo, wenn man denn auf einem Touchscreen-Gerät arbeitet. Na, was dann irgendwie so die Frage aufwirft, so what the F? Ja, oder stellen wir uns das mal vor, das wäre bei Apple. Ja, also ich meine, der Bereichsleiter, der sich da dann gegen wehrt, der könnte wahrscheinlich seinen Hut nehmen. Oder anders ausgedrückt, Microsoft ist eine riesengroße Behörde. Benimmt sich zumindest wie eine. Aber ja. So, dann gibt's Atom und zwar drei Meldungen. also mehrere auf jeden Fall, nicht nur eine. Die Verlängerung, die ist ja eigentlich unnötig, weil Norbert Röttgen, unser herzallerliebster Atomminister, Energieminister, der hat verkündet, naja, also eine Verlängerung der Atomlaufzeiten, die braucht man ja nur so lange, bis die erneuerbaren Energien 40% der benötigten Gesamtenergiemengen produzieren können. Sagen die Verbände von den Erneuerbaren, hey, das kriegen wir bis 2020 hin. Ihr braucht gar keine Verlängerung der Atomlaufzeiten, die ja bis 2020 laufen sollen. Das haben wir bis dahin geschafft. Ja, also so frei nach dem Motto, wenn man die Aussagen einfach mal so, wie sie einzelne Leute von sich gegeben haben, nimmt, dann sagen im Wesentlichen die Leute für die erneuerbaren Energien, dass eine Atomverlängerung nicht nötig ist. Und wenn die Bedingung tatsächlich die ist, dass ein bestimmter Prozentsatz der Energieerzeugung aus Erneuerbaren kommen muss, könnte es glatt sein, dass dieser ganze Verlängerungsscheiß unnötig ist. Na, das Ganze wohlgemerkt im Konjunktiv formuliert. Aber ich brauche hier nicht runterscrollen, ich x die hier eh nicht ab. So, dann gab es am Sonntag, habe ich mir aufgeschrieben, in Vermont, bei einem AKW in Vermont, da wurde ein Tritium-Level gemessen, was mal eben so bummelig das 37-fache der offiziellen Werte ist, bei denen man das Wasser noch trinken darf. Aber es besteht natürlich mal wieder keine Gefahr für die Bürger. Ich meine, das hatte Fefe irgendwo aufgetan. Und Westerwelle, der will jetzt das Atom, der widerspricht nämlich Röttgen. Berlin, FDP-Vizewelle Guido-Kanzler, hatte den Vorstoß von CDU-Umweltpolitiker Norbert Röttgen für eine nur kurze Verlängerung der Atomkraftnutzung deutlich zurückgewiesen. Was der Umweltminister gesagt habe, sei nicht die Auffassung der Bundesregierung, sagte der Außenminister im ZDF. Jetzt auszusteigen aus der Kerntechnik sei ein absolut schwerer Fehler. Röttgen habe gesagt, die Laufzeit der Atomkraftwerke solle zwar wie vereinbart verlängert werden, 40 Jahre aber nicht überschreiten. Na, da frage ich mich, wieso meint Westerwelle, wissen zu können, was die Meinung der Bundesregierung sei? Er ist auch nur ein Teil von. Er kann seine Meinung referieren, aber nicht die Meinung der Bundesregierung, falls sie überhaupt eine einheitliche hat. Wo ich ja ganz ehrlich Zweifel dran habe. Aber ja, also da ist sich wohl jemand uneinig mit sich selbst. Irgendwie stehen hier mitten auf dem Fußweg LKWs rum. Das finde ich nur begrenzt lustig. Also ich meine, Westerwelle, der hat sich ja nur in der vergangenen Woche schon lächerlich gemacht. Vor aller Öffentlichkeit, von daher. Hey, Westerwilli. Ja. So, Neues aus der Mafia. Die amtierende Buchsiedlung, das US-Justizministerium, hat erneut Einspruch gegen das Google Books Settlement erhoben. Weil das Kernproblem nämlich bleiben würde, obwohl die Vereinigten Staaten glauben, dass die Beteiligten in gutem Glauben gehandelt haben und dass das überarbeitete Abkommen in seinem Geltungsbereich begrenzter ist, bleibt das Kernproblem der ursprünglichen Fassung bestehen. Es ist der Versuch, das Instrument der Sammelklage dazu zu nutzen, zukunftsorientierte Geschäftsarrangements zu treffen, die weit über das hinausgehen. Was in diesem Fall vor Gericht verhandelt wird. Blablub. Das ist nicht sehr informationshaltig, aber ja. Dann gibt es britische Bedenken, nämlich am Digital Economy Bill hat der Menschenrechtsausschuss des britischen Parlaments umfangreiche Nachbesserungen gefordert. Das gemeinsame Gremium von Ober- und Unterhaus erkennt in einem jetzt vorgestellten Bericht Bedenken an, wonach vor allem die vorgesehenen Befugnisse zur Anwendung technischer Maßnahmen bis hin zu Internetsperren im Rahmen der abgestuften Erwiderung auf wiederholte Copyright-Verstöße in unverhältnismäßiger Weise angewendet werden könnten. Als mögliche Folge nennt der Bericht Verletzungen der Rechte der Nutzer zum Kommunikationsaustausch und zur freien Meinungsäußerung. Vor allem lässt der Regierungsvorstoß dem Ausschuss zufolge viele grundlegende Fragen offen, die vor der weiteren Behandlung des Entwurfs im Parlament zu klären seien. So erschließe sich aus dem Text etwa nicht einmal, ob das Kappen eines Internetzugangs gemäß dem Konzept Three Strikes sich auf einen unbegrenzten Zeitraum beziehe oder wann ein Copyright-Sünder wieder einen eigenen Anschluss beantragen könnte. Der Entwurf schweige sich auch darüber aus, was mit weiteren Haushaltsmitgliedern passieren solle. Weiter sei unklar, ob die Nachweise für Urheberrechtsverletzungen der Rechteinhaber nur für die zunächst vorgesehenen Warnungen des betroffenen Nutzers ausreichen oder auch bei deren Nichtbeachtung als Basis der geplanten Strafmaßnahmen dienen sollten. Na, oder anders ausgedrückt, die merken an, das Ding ist sehr unfertig. Jo, haben sie recht. Deutlich zu weit geht dem Gremium § 17 des Entwurfs. Ihm zufolge soll Regierungsmitgliedern das Recht eingeräumt werden, auf dem Verordnungsweg das britische Urheberrecht zu ändern. Hier müsse dargelegt werden, inwiefern auch potenzielle weitere Eingriffe in Grundrechte auf diesem Weg ohne Korrekturmöglichkeiten durch das Parlament vertretbar sind. Seien. Der Bericht meldet hier Bedenken an, dass die Klausel gegen britische und europäische Menschenrechtsgarantien verstoßen könne. Ja. Das Wirtschaftsministerium verkündet, die Initiative sei von Anfang an so ausgerichtet gewesen, dass die Bekämpfung illegaler Vielesharing-Aktivitäten nicht im Gegensatz zu den Menschenrechten stehen sollten. Ja nun. Na, Three Strikes-Regeln, die nicht gegen die Menschenrechte verstoßen, da würde mich mal interessieren, wie die dann aussehen sollen. Das würde mich dann schon interessieren. Dann gab es einen Straffreispruch vom Amtsgericht Mainz. Da gab es gegen eine Frau ein Strafverfahren, weil ihr persönlich eine Tauschbörsennutzung nämlich nicht nachgewiesen werden konnte. Strafverfahren wohlgemerkt. Das ist nur der Staat gegen Bürger. Die Content-Mafia gegen Bürger ist ja Zivilrechtsverfahren. Das sähe wahrscheinlich anders aus. Aber ja, unter der IP-Adresse würden Musikdateien angeboten oder seien Musikdateien angeboten worden. Tralali, tralala. Die Angeklagte hatte erklärt, dass an dem genannten Tag ihr Ehemann und ihre zwei Söhne aus der gemeinsamen Wohnung Zugang zum Internet hatten. Sie befand sich zur Tatzeit an ihrem Arbeitsplatz. Einer der Computer im Haushalt war zudem durch ein Passwort geschützt gewesen, das von den Strafverfolgern nicht zu ermitteln war. Die Anschlussinhaberin machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und belastete ihre Angehörigen nicht. Und das Gericht hat dann entschieden, wir konnten nicht mit Sicherheit feststellen, dass die Angeklagte den Titel zum Download angeboten hat und deswegen kann sie nicht verurteilt werden, ne, wegen, weil strafrechtlich hast du halt ein Aussageverweigerungsrecht. Davon hat die Frau einfach mal Gebrauch gemacht und hat gar nichts gesagt. Sie war zu der Zeit nicht da nachweislich, sie kann es also nicht gewesen sein. Und ja, jetzt möge man ihr doch nachweisen, dass sie es gewesen sei. So, das ging dann nicht und deswegen Freispruch. Klasse. Immerhin mal ein Freispruch. Die machen Geräusche. So, im Zweifelsfall die Autobahnmeisterei hier. Moment. So, dann hätten wir da noch die Kommission, die sich zu ACTA geäußert hat. Das geplante internationale Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produktfälschungen, ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, das von der EU und den USA zusammen mit einem knappen Dutzend Regierungen weitgehend hinter verschlossenen Türen vorangetrieben wird, sorgt weiter für Diskussionen, schreibt der heiße Ticker. So versuchte die scheidende EU-Handelskommissarin Benita Ferrero-Waldner gerade Befürchtungen von möglichen drastischen Sanktionen gegen illegale Vielesharing-Aktivitäten zu zerstreuen. ACTA sollte keine Maßnahmen zur Einschränkung des Zugangs zum Internet für Endnutzer beinhalten, die nicht angemessen, verhältnismäßig und in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich sind, schrieb die Österreicherin in einer Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Christian Engström von der schwedischen Piratenpartei. Der Netzzugang dürfe nicht ohne ein vorheriges, faires und unparteiliches Verfahren gekappt werden. Na, von Gericht steht da übrigens nichts. Oder anders ausgedrückt, Three Strikes, wenn die in ACTA gefordert werden, dann hat zumindest die Ex-Kommissarin da nichts gegen, weil inzwischen ist sie ja Ex. Ferrero-Waldner versicherte, dass ACTA in der EU garantierte Grundrechte wie etwa zum Datenschutz voll berücksichtigen und nicht über das Gemeinschaftsrecht hinausgehen werde. Eingeschlossen seien auch die neuen Klauseln aus dem novellierten Telekom-Paket, wo Three Strikes ja auch mit möglich sind, wenn man sich das mal ganz genau aus der Nähe anguckt. Und wo Herr Engström ja auch zugestimmt hat. Da kann er sich zumindest nicht gegen wehren. Generell solle es nach Ansicht der Kommission bei ACTA darum gehen, illegale Aktivitäten großen Ausmaßes zu bekämpfen. Und was groß ist, legt im Zweifelsfall wieder die Content-Mafia fest. Eine CD ist groß, ein Film ist groß, eine Datei ist groß, wenn sie mehr als 3 Bytes enthält. Illegale Aktivitäten großen Ausmaßes zu bekämpfen, die oft von kriminellen Organisationen begangen würden, einen verheerenden Einfluss auf Wachstum und Beschäftigung in Europa hätten und schädlich für Gesundheit und die Sicherheit der Bürger sein könnten. Und die Content-Mafia ist schädlich für die Gesundheit der Bürger. Aber ja. Die Brüsseler Behörde wolle nicht Verbrauchern nachstellen. Das wird sie aber müssen. Engström und mehrere andere EU-Abgeordnete verschiedener Fraktionen üben trotzdem weiter Druck auf die Kommission aus. Sie verlangen unter anderem den vollen Zugang zu Entwürfen für ACTA und Protokolle von Verhandlungsrunden, die die beteiligten Regierungen derzeit mit dem Hinweis auf die Besonderheiten multinationaler Abkommen geheim halten. Die Parlamentarier verwiesen dabei auf den neuen EU-Vertrag von Lissabon, durch den die Abgeordneten stärker beteiligt werden sollen. Der neue Handelskommissar Karel de Gucht verwies in seiner Anhörung dagegen darauf, dass die Spielregeln nicht während der laufenden Verhandlungen geändert werden könnten. Weil ihr von Anfang an geheime Geheimverhandlungen macht, könnt ihr die jetzt nicht mehr öffentlich machen? Sag mal, was ist denn das für ein dämliches Argument? Natürlich kann man die Spielregeln in den laufenden Verhandlungen ändern, wenn man nämlich einfach sagt, hey, die Umgebungsbedingungen haben sich verändert. Es gilt jetzt Lissabon-Vertrag und nach Lissabon-Vertrag sind Geheimverhandlungen per se illegal. Ich meine, die andere Alternative ist, ACTA wird einfach nicht unterschrieben von niemandem. Na, das wäre die Alternative. Prinzipiell befürworte er aber, wenn das Parlament mehr Transparenz einfordert. Die US-Bürgerrechtsorganisation Public Knowledge empfiehlt Nutzern unterdessen, der US-Regierung im Rahmen einer noch bis zum 16. Februar laufenden Konsultation die Meinung zu ACTA zu sagen. Im Mittelpunkt der Umfrage steht die schwarze Liste, auf die der US-Handelsbeauftragte Länder setzen will, die mangelhafte oder gar keine Gesetze zum Schutz oder zur Durchsetzung von Rechten an immateriellen Gütern haben. Im vergangenen Jahr hatten die USA erstmals auch Kanada auf das Register der internationalen Copyright- und Patentsünder gesetzt, das laut § 301 des US-Handelsgesetzes geführt werden muss. Die Umfrage sei bislang hauptsächlich für Beschwerden von Rechteinhabern genutzt worden, schreibt Public Knowledge. Aber wenn dann der Dingens da schon umfragt, kann man dem natürlich auch gleich die Meinung pauken. Dieses Mal sollte Netzbürger verstärkt darauf hinweisen, dass Ausnahmen von den Exklusivrechten für die Allgemeinheit wichtig und für diese auch in internationalen Verträgen zu beachten seien. Es müsse eine echte Balance zwischen allen Interessenvertretern hergestellt werden. Ja, habe ich mir am Mittwoch aufgeschrieben. So viel zur Mafia. Dann gab es am Samstag die Meldung, der Nexus würde kaum gekauft. Das meint zumindest ein Unternehmen mit dem schönen Namen Flurry Inc. Weil die haben keine Verkaufszahlen, sondern nutzen Rückmeldungen von bestimmten Smartphone-Apps als Grundlage für Schätzungen. Und anders ausgedrückt, die würfeln. Und ich meine, eine Vermutung, warum so ein Nexus-Telefon sich nicht ganz so gut verkaufen könnte, wäre Schritt 1 ist nicht weltweit verfügbar. Schritt 2, es kommt relativ kurz nach einem Androiden-Telefon, was die Leute vorher alle ganz geil fanden, na, in USA unter dem Namen Droid verkauft. Schritt 3, es wird nicht in Geschäften verkauft, sondern nur online. Und Schritt 4, Google macht keinen Service. Aber hey, also, die behaupten zumindest, das Nexus Phone, das würde sich nicht ordentlich verkaufen. So, und dann gibt's da eine interessante Meldung aus dem Dunstkreis Adobe Flash. Da gibt's nämlich seit September 2008 einen Crash-Bug in Flash. Ein gewisser Matthew Dembski hat den Bug damals an Adobe gemeldet und trotzdem behauptet der Adobe-Verantwortliche: "Regarding crashing, I can tell you that we don't ship Flash with any known crash bugs. And if there was such a widespread problem historically, Flash could not have achieved its wide use today." Und, addressing crash issues is a top priority in the engineering team. And currently there are open reports we are researching in Flash Player 10, Source PC Mac, Adobe Defense Flash calls Apple uncooperative. Na, keine weiteren Fragen. Ach ja, das hatte ich letzte Woche nicht mit dabei. Aber wenn man dann schon auf Flash rumtritt, Es gibt für, ich meine, irgend so ein Maimo-Betriebssystem gibt es ja auch einen mobilen Firefox. Und da ist die Plugin-Schnittstelle komplett deaktiviert, weil denen Flash immer um die Ohren geflogen ist. Na, also so frei nach dem Motto, Flash gäbe es ungefähr überall. Nein, Flash gibt es ja auch noch nicht für die Androiden-Betriebssysteme. Und da gab es jetzt auch irgendwo die Meldung, naja, also damit Flash überhaupt auf die Androiden-Betriebssysteme kommen können kann, muss Google das Androiden-Betriebssystem noch anpassen. Na? Oder ein bisschen anders ausgedrückt, es gibt kein Flash in Mobil. Na, also wer jetzt sich hinstellt und auf iPhones und Touch-iPods und iPads rumhaut, hat noch nicht verstanden, dass es das Flash-System genau gar nicht gibt. Niemand hat bisher Flash im Einsatz. Aber ja, ne, und so von wegen, dann brüllt da der Firmenchef rum, ja, ach, wir haben ja gar keine Crashbugs. Doch. Und zwar einen, den ihr schon seit über einem Jahr kennt, wo ihr eure fetten Ärsche noch nicht in die Höhe gehoben habt, für was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum der sich dann hinstellt und verkündet, es gäbe da keine Fehler. Ne? So, dann gab es eine Flash-Schuldigung. Adobe tritt die Flucht nach vorne an und entschuldigt sich offiziell dafür, dass es einen seit 2008 bekannten Fehler im Flash-Plugin nicht beseitigt hat, der zum Absturz des gesamten Browsers führt. Das Problem beruht auf einer Nullpointer, die Referenzierung beim mehrfachen Laden einer OL durch ein Flash-Applet. Also auch nichts, wo man jetzt irgendwie offensichtlich meinen würde, das kann ja auch nicht funktionieren. Warum sich Telco-Unternehmen bla bla, ach, das ist schon wieder Werbung. Ich habe hier Werbung drin gelassen, das ist ja schlimm. Zwar lässt sich der Fehler nicht zum Kompromittieren eines Systems missbrauchen, dennoch nimmt Adobe Meldungen über solche Probleme nach eigenen Angaben sehr ernst. Klammer auf, aber auch nur, wenn man ihnen da vorher mit Schwung gegens Knie pinkelt. Intern werden sie, Klammer auf, normalerweise mit sehr hoher Priorität behandelt. Webseitenentwicklern dürfe es nicht möglich sein, mit Aktionsskript oder anderen Tricks den Browser zum Absturz zu bringen. So, und Emmy Huang, Produktmanagerin für den Adobe Flash Player, erklärt in ihrem Blog, der Fehler sei den Entwicklern deshalb durchgerutscht, weil man sich zum Zeitpunkt der Meldung in der abschließenden Phase für die Veröffentlichung des Flash Player 10 befunden habe. Unglücklicherweise habe man dann vorgesehen, den Fehler im nächsten Release zu schließen, also erst in der Version 10.1. Die liegt bislang aber nur als Beta-Version vor, der Fehler ist dort aber beseitigt. Na toll. Zudem habe man versäumt, den Entdecker der Lücke, den Entwickler Matthew Dempsey, über die Vorgänge zu informieren. Der Vorfall scheint die Entscheidung von Adobe von Apple zu stützen, den Flash Player nicht ins iPad integrieren zu wollen. Nach Aussage von Jobs sei der Flash Player zu fehlerhaft und Adobe zu faul. Ohnehin würde bald niemand mehr Flash benötigen, die Welt wechselt auf HTML5, das Audio und Video auch ohne Plugins unterstützt, wobei es kein einheitliches Videoformat gibt, was im Moment jeder auf dem Markt befindliche Browser unterstützen würde. Okay, Internet Explorer unterstützt HTML5 nicht, Firefox mag H264 nicht, weil da müsste man ja eine Lizenz kaufen und potenziell dafür Geld bezahlen, auch wenn jetzt bis 2016 die Geldbezahlpflicht nicht besteht, aber das wollen die halt nicht. Stattdessen bauen die dann auf Octeora, was irgendwie sonst niemand benutzt. Aber ja, so, und dann ist ja auch mal wieder eine Shuttle-Mission im Gange. STS-130. Die sollten eigentlich am Sonntag 10:59 Uhr starten, konnten sie aber nicht, weil das Wetter am KSC bäh war. Das fand ich jetzt nicht so cool, weil ich hatte eigentlich extra meinen Wecker gestellt, um zugucken zu können, wie das Shuttle hochkommt. Das ging dann nur nicht, weil das Shuttle nicht hochkam. Das Shuttle hat halt kein Viagra genommen, es hat keinen Hoch bekommen. Ja. Am Montag sind sie dann um 10:14 Uhr gestartet, was ich ein bisschen blöd fand, weil 10:14 Uhr saß ich gerade in einem Meeting. Ich hatte also keine Chance, den Shuttle-Start live zu beobachten, habe mir dann aber danach umso mehr Videos beschafft und festgestellt, okay, der Herr Beutel, den sie da hingesetzt haben, der sollte besser mal keine Shuttle-Starts kommentieren. Und die Frau in Florida sollte das besser auch nicht tun. Da sitzen zwei Leute, die machen das einfach nicht gut. So, Ergebnis der ganzen Mission wird sein, Node 3, Tranquility, wird an der ISS angedockt. Will heißen, ist, während ich das hier aufnehme, schon gerade passiert. Der erste Außenbordeinsatz, der erste EVA der Mission ist nämlich schon gelaufen, wo Node 3 Tranquility erst in der Shuttle Payload B abgestöpselt wurde, zum Beispiel von einer Stromversorgung für die Heizung, dann vom Stationsroboterarm gegriffen und an die ISS angedockt wurde. Klonk, da dann auch wieder irgendwelche Leitungen mit angebunden werden mussten. Vermutlich auch wieder die Heizung. Was mich interessieren würde, wo ich aber noch keine offiziellen Aussagen zu gesehen habe, ist, wie das jetzt eigentlich aussieht in Sachen Kühlschlauch, welche von den mehreren Lösungsalternativen sie jetzt nun eigentlich bei dieser Mission nehmen. Was ja ursprünglich mal mit einer Missionsverschiebung jenseits von Gut und Böse gedroht hatte. Und was dann auch noch war, also die Hitzeschutzkacheln sind schon freigegeben ohne Focused Inspection. Die ist abgeblasen, muss also auch mal wieder nicht stattfinden. Dafür gibt es zwei Auffälligkeiten, zwei Funnies. Ein Teil ist am Fenster vorne links. Wenn das abfallen könnte, also das ist das, wo sie im Moment am meisten untersuchen, wenn das abfallen könnte, wo das denn überall gegenknallen könnte. Das Ding könnte ihnen unter Umständen richtig Ärger machen. Und das andere ist eine TPS-Platte oben am Dach an der Crew-Cabin. Da ist ein Bruch drin gewesen, der ist gefixt worden, aber offensichtlich nicht gut genug. Da leckt es jetzt ein bisschen. Das Ding ist aber relativ extrem harmlos, weil da oben ist halt einfach nicht die Ecke, wo das heiße Plasma rumschwirrt. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch die Kachel nicht ausgetauscht. Ja, so, ansonsten ist das Ganze mal wieder so eine klassische 13-Tages-Mission. Das heißt, wenn da alles planmäßig läuft, dann müssten sie von mir aus gesehen nächsten Sonntag wieder landen. Von euch aus gesehen, kommt drauf an, wann ihr das hier hört. Und der nächste Sonntag ist der, ich könnte ja glatt in den Kalender gucken. Jetzt schneit es übrigens gar nicht so ernst. Heute haben wir den 12. Nächster Sonntag ist der 21. Februar 2010. Also ja. Da ist jetzt jedenfalls gerade eine Shuttle-Mission im Gange. Was noch drauf wartet, wo alle noch drauf warten, also ich auch, ist für die nächste Shuttle-Mission STS-131 sollte eigentlich Discovery schon ins Vehicle Assembly Building umgezogen sein und eigentlich ist denen das Wetter gerade in Florida zu kalt. Die haben, letzter Stand, was ich gesehen habe, war, sie haben jetzt erstmal auf Sonntag verschoben, weil eigentlich muss das Shuttle jetzt schon an den Stack angeklebt werden, weil die wollen in nicht ganz einem Monat wollen die starten. Und nachdem sie am Pad einen Monat brauchen, im VAB eine Woche brauchen, wird es dann langsam eng. Könnte glatt passieren, wenn die noch sehr viel länger verschieben, dass sie auch den Missionsstartzeitpunkt verschieben müssen. Aber ja. So. Dann Telefonica, die Telefon. Der spanische Telekommunikationsriese Telefonica will Suchmaschinenbetreiber für die Nutzung der Netze zur Kasse bieten. Die Suchmaschinen nutzen unser Netz, ohne dass sie irgendetwas dafür bezahlen, sagte Telefonica-Präsident César Alierta laut spanischen Presseberichten von Montag. Das ist schön für sie, aber schlecht für uns. Aber es ist auch evident, dass dies nicht so weitergehen kann. Der Telefonica-Präsident ist nach Angaben der spanischen Tageszeitung El País der erste Chef eines großen Netzbetreibers, der sich offen dafür ausspricht, bei Anbietern von Dienstleistungen im Internet Gebühren zu kassieren. Das richtet sich nicht nur, aber insbesondere gegen Googler. Oder anders ausgedrückt, da wirft jemand das Konzept der Netzneutralität mit Schwung aus dem Fenster und will einfach mal von Unternehmen, die auf ihrer Seite des Internetzugangs bereits Geld bezahlen, auch nochmal Geld haben. Was, wenn die nicht zahlen? Soll man dann Google nicht mehr bei ihm erreichen können? Steht hier jetzt so erstmal nicht. Oder ist mir zumindest noch nicht begegnet. Die Suchmaschine verursacht laut DPA 6% des gesamten Internetverkehrs. Alierta will dem Zeitungsbericht zufolge Telefonica zu einer Plattform für Dienstleistungen und Daten machen. Zu einem Preis. Wenn aber die Märkte glauben, dass wir bei all dem keinen Cent kassieren werden, dann haben sie sich komplett geirrt. Damit gibt Alierta der ohnehin hitzigen Debatte um Netzneutralität neuen Zunder. Der Telefonica-Präsident spricht gelassen aus, wovor die Befürworter, darunter auch Google, eines gleichberechtigten Zugangs zum Netz seit jeher warnen. Die Inhalteanbieter sollen für die Kosten auch der Backbone-Netze zur Kasse gebeten werden. Gerade Google ist ein ganz schlechtes Beispiel für Kosten der Backbone-Netze, weil Google hat eigene Netzinfrastruktur gekauft in den letzten Jahren. Google liefert die Daten also quasi vor der Haustür der Endanwender ab. Und dann kommen da so Telekom-Firmen und wollen dafür Geld, dass sie die letzten 2 Meter die Daten noch durch die Gegend tragen. Na, das Teure hat Google schon längst erledigt. Nämlich die Daten international durch die Gegend zu schicken. Na, von daher, aber ja. Ach, lächerlich, diese Scheiße. Durch solche Begehrlichkeiten der Netzbetreiber werde das Netz geteilt in eine Autobahn für Zahlungskräftige und die langsame Nebenstrecke für Startups und andere kleine Anbieter. Google und Konsorten kaufen die Anbindung ihrer Rechenzentren bei Netzbetreibern ein. Auf der anderen Seite zahlen Zugangskunden für ihren Anschluss. Die Betreiber der Netze dazwischen haben von beidem nicht viel. Sie wickeln den Traffic aus Partnernetzen aufgrund sogenannter Peering-Vereinbarungen oft unentgeltlich ab und können eigenen Traffic entsprechend kostenlos an die Partnernetze übergeben. Telefonica betreibt einen großen Backbone in Europa, verfügt aber auch über ein eigenes Endkundengeschäft. In Europa und den USA wird das Thema Netzneutralität heftig debattiert. Bla 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 bla. Ja, also im Wesentlichen wirft das halt die Frage auf, was passiert, wenn Google sich weigert zu zahlen. Kann man dann Google nicht mehr erreichen aus den Telefonica-Netzen? Und wer sind alles Telefonica-Netze? Das sollte man bei der Gelegenheit dann vielleicht auch nochmal wissen. Ja. Da hat man nur noch das halbe Internet. Wieso habe ich Eigner hier jetzt nochmal? Die hätte ich doch eigentlich in Teil 1 schon mal. Die Bundesverbrauchereigner, die gegen Street View ist, weil das Google-Anwohnern ein Widerspruchsrecht einräumt, genügt nämlich nicht, meint sie. Wer mit persönlichen Daten Geld verdienen will, der muss aus meiner Sicht vorab eine ausdrückliche Einwilligung einholen. Aha, ja. Was ist mit den Datenbanken der Häuser, die es schon gibt? Haben die eine Vorab-Einwilligung? Garantiert nicht. Die haben nämlich bisher noch niemanden jemals fragen wollen. Und das wird auch niemals passieren. Und die machen damit Geld. Und wie die damit Geld machen. Nur, dass die Datenbanken nicht öffentlich irgendwo im Netz rumstehen. Ja, aber hey. So, dann gibt's aus Dänemark die Meldung, dass da sich die Leute für Open Document Format entschieden haben. Und auch in Norwegen wurde OOXML für ungeeignet eingestuft, weil die dortige Agentur für Verwaltung und IKT, Direktorat vor Verwaltning OK IKT, DIFI, in einer Studie zu der Meinung kam, der von Microsoft für sein Office-Paket verwendete XML-Dialekt sei für die öffentliche Verwaltung des Landes nicht geeignet. Die Untersuchung, die von der Firma Hypatia durchgeführt wurde, begründet dies unter anderem mit dem großen Umfang des Standarddokuments von über 6000 Seiten. Außerdem eigne sich OOXML nicht für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten, da es nur eine Software gibt, die das Format schreiben kann. Jo. Und es wird auch keine zweite Software geben, weil da stehen ja Patente drauf. DIFI will mit der Untersuchung eine Diskussion auf seinem vor kurzem eröffneten Standardisierungsportal in Gang bringen. Allerdings steht schon fest, dass ODF 1.1 ab 1. Januar nächsten Jahres in Norwegen das Standardformat für den Austausch von Dokumenten zwischen Behörden und Bürgern sowie Unternehmen wird. Gut so. Dann habe ich mir am Mittwoch aufgeschrieben, Opera verbreitet Dienstag Mittwoch. Die hätten da irgendwie eine Version des Opera-Browsers geschnitzt und die würde, also des Opera-Mini-Browsers geschnitzt und die würde ganz bald bestimmt auf iPhones kommen. Dummerweise haben sie dann allerdings, wenn man dann mal genau hinguckt, auch zugegeben, dass sie die noch nicht mal im App Store eingeworfen haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Apple das Ding erlaubt, ist doch eher gering. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, hier lang zu laufen. Jetzt muss ich hier dieses Treppendings runter, wo ich die Treppenstufen nicht sehe, weil die zugeschnitten sind. Na, also, ja, also die Presse meldet jetzt im Wesentlichen die Pressemeldung von Opera, vermute ich mal. So frei nach dem Motto, ja, und das kommt ganz bald aufs iPhone. Nein, kommt es nicht, weil es nämlich genau genommen von Apple sehr wahrscheinlich nicht zugelassen wird. Ja, weil Apple mag keine Software, die irgendwelchen Code interpretieren kann auf dem iPhone, außer ihren eigenen Softwareabschnitten. Und von daher steht zu vermuten, dass ein Browser nur dann zugelassen wird, wenn er keine Skripts kann. Und wenn er keine Skripts kann und auch kein HTML kann, dann ist er kein Browser mehr, sondern dann nennt man ihn irgendwas Festes Anzeig-Software. So E-Book-Software oder so. Ja, aber hey. So, dann erfreuliche Meldung. Ich hatte letzte Woche schon gesehen, dass Outliner 2.1 seine Schatten vorausgeworfen hat. Am Donnerstag ist die Software dann auch offiziell aufgeschlagen bei mir. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ich mit Outliner meine, Outliner ist die Software, in der ich meine Podcast-Notizen verwalte. Die gibt es halt für iPhone und iPod Touch und hoffentlich auch demnächst fürs iPad. Und wenn der Omni-Outliner dann irgendwann, das wird noch eine ganze Weile dauern, kommt, dann könnte mein kleiner Outliner glatt eine Konkurrenz kriegen. Vorausgesetzt, Omni-Outliner wird cool. Zumindest der Omni-Outliner auf dem Mac ist nicht cool genug, als dass ich mit dem arbeiten möchte. Aber ja, jedenfalls hat der Outliner so tolle Features wie Copy und Paste für ganze Einträge, Save on Exit und Undo, Redo. Insbesondere das Save on Exit finde ich ganz sinnvoll. Copy-Paste brauche ich ja gar nicht so unbedingt. Also genau genommen gar nicht. So, und dann werfen wir einen fixen Blick in die Musikecke. In der Musikecke versteckt sich mal wieder Rhonda Lawrence mit dem 10. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Zu finden bei Magnatune. Der 10. Titel trägt den Namen Imprints, ist 4 Minuten 56 lang. Zumindest wenn man das Magnatune Outro mit drin hat. Wenn nicht, dann ist er wahrscheinlich kürzer. So, den kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von etwas, wo ich richtig Aufwand reingestopft habe. Nämlich, so wie ungefähr jedes Mal, wenn ein Shuttle startet, habe ich mich hingesetzt und habe mir wieder 3 Videos beschafft. Nämlich, also diesmal waren es genau genommen sogar 4 Videos, nämlich einmal den Stream-Mitschnitt vom Shuttle-Start, dann den Mitschnitt aus dem Stream, was in Houston passiert ist, Ascent Flight Control. Und drittens dann noch die Flight Day One Highlights, weil ich ja ganz genau weiß, es gibt Aussagen, die ich nirgendwo sonst treffe, wie zum Beispiel den NASA Test Director, der alle Leute fragt, ob sie denn jetzt ein Go oder No-Go sind. Und was ich dann noch dazu brauchte, weil der Stream-Mitschnitt vom Start kurze Aussätze hatte, habe ich auch noch das offizielle NASA-Podcast-Video mir dann zugenommen und da dann ganz, ganz kleine Häppchen von in den Stream reingeklebt, damit nicht auffällt, wo der Stream ausgefallen ist kurzfristig. So, mein größtes Problem war allerdings das Ascent Flight-Video, weil das ganz, 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 ganz ins ekliges Brummen drunter hatte. So, das habe ich jetzt versucht, ein bisschen zu beseitigen. Dafür klingt das Audio jetzt ein bisschen komisch. Aber da kann ich jetzt nicht so richtig viel dran ändern, weil die Alternative wäre gewesen, das Brummen drinnen zu lassen. Das wollte ich nicht. So, das Echo am Ende, wo man den Capcom zweimal hört, das kommt nicht von mir, sondern das kommt aus den Flight Day One Highlights, die da nämlich das Funkecho drinne haben. Keine Ahnung warum. Also ist alles irgendwie nicht so richtig cool, aber es ist das Beste, was ich aus diesem Shuttle-Start jetzt erstmal so rausgekriegt habe. Und ich hoffe drauf, dass die nächsten Shuttle-Starts besser werden. Zum Beispiel, indem man als PAO in Florida den George Diller wieder hinsetzt und dem nicht die Tanking-Coverage in die Hand drückt. Indem man in Houston den Rob Navias hinsetzt und nicht die, wie hieß sie doch gleich. Aber ja, so, das kriegt ihr dann jedenfalls auf die Ohren. Das ist 10 Minuten 24 lang geworden. Deswegen halte ich mich jetzt, kurz auch nicht mehr. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich drohe damit, dass ich dann auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß mit Imprints von Rhonda Lawrence und dem Shuttle Launch. Inkomplett. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
This is shuttle launch control at T-minus 3 hours and holding. Launch teams are not working any issues right now that would prevent us from launching on time this morning.
Any precip would be to the south of the field as this area of very light rain moves from west to east.
And how old is that?
This is about 15 minutes old.
Tal, with the moisture to the south, that's over 15 dBZ, which is over the flight rule limit.
18 is the limit.
Okay. Do you have anything over 18? You have that one little cell?
All the green is greater than 18 dBZ. This yellow would actually be considered moderate. But even when the TALCOM flew through there, he was still reporting just some moisture on the windshield and nothing coming out of the bases of this.
Okay. Does this meet the rain shower exception rule for TAL?
Well, we don't have a rain shower exception rule for the TAL.
Well, from the standpoint that...
Well, I'm sorry. It would not meet the standard because it would still be too close to it.
And that standoff is what?
Standby.
And for all personnel, we have 27 minutes remaining of hold time in our hold here at T-minus 9 minutes. Tracking no issues at this time.
Yeah, it'd be 10 miles, so it'd be very close. 10 and 2.
Let's see, that's 10 or 2, if I remember right.
Yes, 10 or 2.
So we're gonna meet it on the 2.
Affirmative. And be very close on the 10, actually.
Okay, so why don't you take a look at that and see if we meet that exception.
Affirmative.
Houston Endeavor, go ahead, CJ, ready to copy.
Sambo, we're going to update your TAL site to Zaragoza. It has the better conditions. So on spec 50, we'll take an item 40+4 to select Zaragoza.
On spec 50, we'll give you an item 40+4.
Good read back.
Let's see, Fido, if you could just have the GOM continue to give us an update on the on Zaragoza, on the runway status.
Okay. Fido. Latest report from Zaragoza. The GOM is in the tower communicating with one of his personnel at the field. That person is reporting a dry runway and no precipitation at this point.
Okay, copy that. And it would take literally rain on the runway to get this thing wet. And again, we're not forecasting any of that.
Correct.
But this is just not a... this is a stable situation. It is not dynamic as far as thunderstorms.
Okay. Do we have any electrification concerns with these clouds?
Negative.
We've cleared TAL weather. RTLS weather looks good. We're getting one last dial-in assessment for loads. And we're going to press. We've already done the go-no-go. And we're holding no constraints. So if you feel otherwise, I need you to let me know in the flight loop.
And attention all personnel, this is the NTD conducting the launch status check. Verify ready to resume count and go for launch. OTC?
OTC's go.
TBC?
TBC's go.
PTC?
PTC's go.
LPS?
LPS is go.
Houston Flight?
Houston Flight is go.
Mila?
Mila's go.
STM?
STM is go.
Safety console?
Safety console is go.
SPE?
SPE is go.
LRD?
LRD is go.
SRO?
SRO is go.
And CDR.
CDR is go.
And launch director NTD, our launch team is ready to proceed at this time.
Okay, I copy that, Jeff. Thanks. I'll do my poll this time. KSC Chief Processing Engineer, verify no constraints to launch.
No constraints.
Thank you, Steve. Payload Launch Manager.
Mike, Space Station teams go.
Good. Thank you, Bill. KSC Safety and Mission Assurance.
KSC Safety and Mission Assurance would go, Mike.
Okay, thank you, Mark. Range weather.
Weather has no constraints to launch.
Thank you, Kathy. And Ops Manager.
Let's see, Mike. Looks like we have acceptable weather conditions around the world tonight for what we need. Mission Management Team doesn't have any other issues on the plate, so your go to launch Endeavor Node 3.
Okay. Thank you, sir. Endeavor Launch Director, Air to Ground 1.
Launch Director, this is Endeavor. Go ahead, sir.
Okay, Zambo, looks like the weather came together tonight. Vehicle's in great shape, so it's time to go fly. Wish you good luck, Godspeed, and we'll see you back here in about 2 weeks.
Yeah, thanks, Mike, and thanks to the great team that got Tranquility, Cupola, and Endeavor to this point. And thanks also to the team that got us ready to bring Node 3 and Cupola to life. And we'll see you in a couple weeks. It's time to go fly.
CLS is go for orbiter access arm retract.
Endeavor OTC, let's start out the year with the delivery and installation of Tranquility and the installation of the Cupola, providing a breathtaking view of the Earth and giving you windows to the world.
T-minus 50 seconds. We're now transferring the shuttles. Internal electricity. Endeavor is now being powered by its three onboard fuel cells. We're coming up on auto-sequence start. T-minus 31 seconds and counting. Endeavor's five main onboard computers now have primary control of all the spacecraft's critical functions, including control of the countdown from here on out. T-minus 16 seconds. The sound suppression water system has been activated. For T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for radio to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard.
Houston, Endeavour's roll maneuver is complete. It is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station. 28 seconds into the flight, Endeavour flying at 1,100 miles per hour, 1.3 miles in altitude, and 7 miles downrange from the Kennedy Space Center, according to onboard computers. Endeavour's engines are throttling down as the orbiter passes through the area of maximum pressure on the vehicle.
Endeavour, go at throttle up.
Endeavour copies, go at throttle up.
The three main engines on board are throttling back up, now 1 minute 10 seconds in the flight. Endeavour flying at 1,800 miles per hour, 10 miles in altitude, 11.5 miles downrange. At liftoff, the fully fueled shuttle, boosters, and external tank weighed 4.5 million pounds. The total thrust at launch was 6,425,000 pounds. All systems continue to function well. Three good main engines, three good power-generating fuel cells, and three good auxiliary power units for the hydraulic system. The next step will be the burnout and separation of the solid rocket boosters. Combined, the twin boosters provide 5.3 million pounds of thrust to propel the orbiter toward space. Endeavour performance is as expected thus far. 2 minutes, 19 seconds into the flight, Endeavour flying at 3,700 miles per hour, 35 miles in altitude, and 49 miles downrange. The propulsion officer confirms that the orbital maneuvering system engines are firing, providing Endeavour with its extra boost to orbit. Eight minutes, 10 seconds into the flight, Endeavour continuing on track, all systems performing well. Booster officer confirms main engine cutoff.
Endeavour Houston, nominal MECO. Ohms
Endeavour
one,
Houston,
not required.
Nominal MECO. Ohms 1 not required.
Copy. Nominal MECO. Ohms 1 not required.
And the external tank has separated now.
Endeavour Houston, on behalf of Flight Director Norm Knight, I would like to congratulate you on a and the ascent team. We'd like to congratulate you on a great ascent tonight and a wonderful job pressing through post-insertion. And we'll look forward to talking to you further during the mission.
Okay, CJ, thanks to Norm and the ascent team. Great night tonight. Great working with you all, and we look forward to working with you on the end of this great mission. Thanks very much.